Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Herzlich willkommen zu Glauben und Geschichten. In dieser Episode werden wir uns mit einfacheren und auch schöneren Themen beschäftigen. Im Vergleich mit dem, womit wir in den letzten zwei Episoden zu tun haben. Wir werden an der Stelle, an der wir stehen geblieben sind, weiterlesen. Und, falls Sie es gemerkt haben, wir werden auch an genau derselben Stelle, wo wir beim letzten Mal buchstäblich stehen geblieben sind, weiterlaufen. Falls Sie wissen wollen, wo das ist, schreiben Sie uns und wir werden Ihnen den Ort verraten. Wir lesen weiter. 5. Mose, Kapitel 14 und dort ab Vers 1. Wir sind immer noch in der Rede von Mose. In den Ebenen des Moab wendet sich Mose an das Volk Israel, kurz bevor sie in das Land Kanaan einziehen sollen. Wir lesen: Ihr seid Kinder für den Herrn, euren Gott. Ihr dürft euch nicht wegen eines Toten Schnittwunden beibringen und euch nicht zwischen euren Augen kahl scheren. Denn ein heiliges Volk bist du dem Herrn, deinem Gott. Und dich hat der Herr erwählt, ihm ein Eigentumsvolk zu sein aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Du sollst keinerlei Gräuel essen. Das sind die Tiere, die ihr essen dürft. Rind, Schaf und Ziege, Hirsch und Gazelle und Dammhirsch und Steinbock und Wiesent und Antilope und Wildschaf. Und jedes Tier, das gespaltene Hufe hat, und zwar wirklich aufgespaltene Hufe, und das Wiederkäut unter den Tieren, das dürft ihr essen. Nur diese dürft ihr nicht essen, von den Wiederkäuenden und von denen, die mit gespaltenen und zwar aufgespaltenen Hufen versehen sind. Das Kamel und den Hasen und den Klippdachs, denn sie käuen wieder, aber sie haben keine gespaltenen Hufe. Unrein sollen sie für euch sein. Und das Schwein, denn es hat gespaltene Hufe, aber es käut nicht wieder. Unrein soll es für euch sein. Von ihrem Fleisch dürft ihr nicht essen und ihr Aas dürft ihr nicht berühren. Dieses dürft ihr essen von allem, was im Wasser ist. Alles, was Flossen und Schuppen hat, dürft ihr essen. Aber alles, was keine Flossen und Schuppen hat, dürft ihr nicht essen. Unrein soll es für euch sein. Alle reinen Vögel dürft ihr essen, aber diese sind es, von denen ihr nicht essen dürft. Der Adler und der Lämmergeier und der Mönchsgeier und die Gabelweihe und die Königsweihe und der Geier nach seiner Art und alle Raben nach ihrer Art und die Straußhenne und der Falke und die Seemöwe und der Habicht nach seiner Art, der Steinkauz und der Ibis und die Schleiereule und der Wüstenkauz und der Aasgeier und die Fischeule. Und der Storch und der Fischreiher nach seiner Art und der Wiedehopf und die Fledermaus. Und alles geflügelte Kleingetier soll für euch unrein sein. Es darf nicht gegessen werden. Alle reinen Vögel dürft ihr essen. Ihr dürft keinerlei Aas essen. Dem Fremden, der in deinen Toren wohnt, magst du es geben, dass er es isst. Oder du magst es einem Ausländer verkaufen, denn ein heiliges Volk bist du dem Herrn, deinem Gott. Du sollst ein Böckchen nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Jetzt sind wir sehr schnell durchgegangen. Schnell etliches gelesen oder, wenn Mose jetzt bei uns wäre, ihm einiges zugehört. Ich will gerade mal anhalten, denn wahrscheinlich haben sich manche von Ihnen schon gedacht, ja Moment, das geht mir jetzt ein bisschen zu schnell. Können wir das nicht etwas langsamer machen? Lass uns dann noch mal genauer hinschauen. Was passiert denn da oder worum geht es da? So kehre ich noch mal zurück. Kapitel 14, Vers 1. Fängt eigentlich mit einem schönen Satz an. Ihr seid Kinder für den Herrn, euren Gott. Menschen sind die Kinder Gottes. Diejenigen, die er liebt und die ihn lieben, die in einem Bund, in einem Verhältnis, in einer Beziehung zu ihm gehen, die gemeinsam mit ihm ihren Weg gehen. Und dann kommt eigentlich etwas, womit ich zumindest beim Lesen oder beim Hören nicht gerechnet hätte. Ihr dürft euch nicht wegen eines Toten Schnittwunden beibringen. Und auch euch nicht zwischen euren Augen, also in eurem Kopf, kahl scheren. Denn ein heiliges Volk bist du dem Herrn, deinem Gott. Fremd für uns, für mich, in einer Kultur, in der sowas nicht gemacht wird oder nicht normal ist. Zumindest ist mir nicht bewusst, dass sich in unserem Kulturraum Menschen Schnittwunden zufügen würden wegen den Toten. Oder sich besondere Frisuren oder besondere Zeichen an ihren Körper tun würden, weil jemand gestorben ist oder weil die Toten, die Ahnen, irgendwie noch in das Leben hineingreifen. Und als ich so über den Text nachdachte, ist mir das eigentlich bewusst geworden, hey, als würde Gott sagen, wisst ihr was? Lass doch die Toten tot sein. Die Toten sollen nicht, obwohl sie schon tot sind, euch Schmerzen zufügen, dazu führen, dass ihr euch Schnittwunden zuführt oder euch in irgendeiner Form entstellt oder verändert. Die Toten sollen keine Wirkung auf das Leben haben, so habe ich das für mich übersetzt. Sie sollen euch nicht beschränken oder einschränken oder negativ beeinflussen. Die Toten sind tot. Das Leben gehört den Lebenden. Ihr seid Kinder Gottes. Ihr sollt euch nicht von den Toten oder von denen, die gestorben sind, beeinflussen lassen zum Negativen. Und so sagt Gott ihnen, seid frei. Seid frei. Und dann kommt das Thema des Essens. Vielleicht so eine Liste. Ich weiß nicht, ob das eine mit dem anderen zusammenhängt. Ich sehe da keinen Zusammenhang. Mir scheint eher so zu sein, als würde Mose so von Thema zu Thema gehen und jetzt bestimmte Themen mit dem Volk besprechen oder zu ihnen über diese Themen sprechen. Kapitel 13, Kapitel 12, da ging es um das Thema Anbetung. Wo wird angebetet? Sie sollen nicht andere Götter anbeten. Kapitel 13, auch wieder das Thema Anbetung, andere Götter. Und jetzt ging es um die Toten und jetzt kommt er zu dem Thema des Essens. Was sollen sie denn essen? Von den Landtieren, von den Tieren, die im Wasser leben oder von den Vögeln? Und diese Gesetze oder diese Prinzipien, die sind uns ja nicht unbekannt. Ihnen nicht unbekannt. Wenn Sie mitgelesen haben, dann waren wir im 3. Mose, Kapitel 11, war das Thema reine und unreine Tiere oder was das Volk essen soll, bereits schon einmal ein Thema. Das ganze 11. Kapitel in 3. Mose beschäftigt sich mit diesem Thema. Und jetzt wird es hier nochmal neu aufgebracht. Was sollen sie denn essen? Von den Landtieren? Und es sind eigentlich so ganz einfache, schlichte Prinzipien, fast so einfach, dass man sich fragt, steckt da irgendwas dahinter? Irgendwelche Prinzipien, irgendwelche biologischen, chemischen Zusammenhänge, von denen wir keine Ahnung haben? Der Autor geht nicht drauf ein, Mose geht nicht drauf ein. Er gibt lediglich einfache Prinzipien dem Volk. Und das erste Prinzip lautet, von den Landtieren, die Tiere, die gespaltene Hufen haben, also wirklich gespaltene Hufen, und die Wiederkäuen. Und dann erwähnt er einige Tiere, die eben zwar gespaltene Hufen haben, aber nicht Wiederkäuen oder umgekehrt. Die sollt ihr nicht essen. Bei den Tieren im Wasser ist das Prinzip oder die Regel auch ziemlich einfach. Alles, was Flossen und Schuppen habt, das sollt ihr essen. Der Rest ist für euch unrein. Und bei den Tieren, ja, die rein sind, und dann werden eben die aufgeführt, die nicht rein sind. Die sollen sie essen. Der Rest ist für das Volk unrein. Das sollen sie nicht essen und auch Aas sollen sie nicht essen. Das ist nichts, was für sie ist. Ja, wenn andere, wenn Fremde das essen wollen, Ausländer, die nicht zum Volk gehören, das essen wollen, ja, das könnt ihr ihnen geben. Aber ihr sollt es nicht essen. Wenn sie sich entscheiden, das zu essen, ist ja ihre Sache. Aber für euch gilt, ihr esst es nicht. Fast so, als zumindest lese ich das so, als würde Gott sagen, gut, wir können jetzt nicht alle von dem überzeugen, was gut oder sinnvoll ist, aber ihr zumindest, ihr sollt diesen Weg gehen. Das ist eure Nahrung. Die anderen, die entscheiden für sich selber. Ich lese weiter, Vers 22. Du sollst gewissenhaft allen Ertrag deiner Saat verzehnten, was auf deinem Feld wächst. Jahr für Jahr. Und sollst essen vor dem Herrn, deinem Gott, an der Stätte, die er erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Nämlich den Zehnten deines Getreides, deines Mostes und deines Öles und die Erstgeborenen deiner Rinder und deiner Schafe, damit du lernst, den Herrn, deinen Gott, zu fürchten. Wenn aber der Weg zu weit für dich ist, dass du es nicht hinbringen kannst, weil die Stätte für dich zu fern ist, die der Herr dein Gott erwählen wird, um seinen Namen dorthin zu legen, wenn der Herr dein Gott dich segnet, dann sollst du es für Geld geben. Und dann binde das Geld in deine Hand zusammen und geh an die Stätte, die der Herr dein Gott erwählen wird. Und gib das Geld für alles, was deine Seele begehrt, für Rinder und für Schafe, für Wein und Rauschtrank und für alles, was deine Seele wünscht. Und iss dort vor dem Herrn, deinem Gott, und freue dich, du und dein Haus. Und den Leviten, der in deinen Toren wohnt, den sollst du nicht verlassen, denn er hat keinen Anteil noch Erbe mit dir. Jetzt fährt Mose mit einem weiteren Thema fort. Okay, jetzt zuerst mal Tote, was passiert? Keinen schädlichen Brauch aufgrund von Verstorbenen zuzulassen. Dann das Thema des Essens. Und jetzt geht es um das Thema des Zehnten. Alles, was das Volk hat, soll es verzehnten und dann mit dem, was sie verzehntet haben, von ihrem Ertrag, Getreide, Most, von ihren Tieren, Schafen und Rindern, sollen sie zu dem Ort gehen, den Gott bestimmt hat, dass dort angebetet werden soll. Und an diesem Ort sollen sie das dann dort essen. Nicht nur alleine, sondern auch mit den Leviten. Wird nochmal an die Leviten erinnern. Das sind diejenigen, die ja keinen Anteil oder kein Erbe in Israel hatten. Auch sie sollen von dem Ertrag, was eingefahren wurde, was die einzelnen Israeliten hatten, auch er soll davon profitieren. Und sie sollen es essen und sich freuen. Nun ist das Thema des Zehnten nicht unbekannt. Zumindest in der Geschichte, die wir gelesen haben. Es kommt eigentlich ziemlich früh vor. Und da machen wir jetzt mal einen Sprung so weit in die Vergangenheit. Und zwar zu Abraham. Als Abraham sich auf den Weg macht aus seiner Heimat in das Land Kanaan und als er sich dann trennt von seinem Neffen Lot. Lot wohnt in Sodom und Gomorra und Abraham zieht umher in dem Land Kanaan. Und dann kommt es zu einer Schlacht zwischen den Stadtkönigen, unter anderem auch dem König von Sodom und Gomorra. Und die Bewohner von Sodom werden gefangen genommen, darunter auch Lot und seine Familie. Und Abraham macht sich auf den Weg und setzt sich dann mit seinen Leuten für Lot ein und befreit Lot und auch die anderen Bewohner aus Sodom. Und dann kommt es zu einer Begegnung zwischen dem König von Sodom und Abraham. Diese ganze Geschichte, falls Sie sie nachlesen wollen, 1. Mose Kapitel 14 oder in die Mediathek gehen, dann können Sie auch die Geschichte sozusagen gemeinsam mit mir zusammen nochmal lesen oder nachvollziehen. 1. Mose Kapitel 14. Aber interessant ist, dass Abraham dort dem Melchisedek begegnet. Bevor der König von Sodom zu ihm kommt, begegnet er Melchisedek, den König von Salem. Und dieser bringt ihm Brot und Wein. Er wird identifiziert als der Priester des Höchsten und er segnet Abraham, sagt, gesegnet sei Abraham von wem? Von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Also es geht um diesen Schöpfergott, um den es ja insgesamt in dieser Geschichte geht. Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und dann heißt es hier, und Abraham gab ihm den Zehnten von allen. Und dann kommt so diese Episode oder dieser Teil, da kommt es zu der Begegnung zwischen dem König von Sodom und Abraham. Und dann sagt Abraham, ich möchte gar nichts von der Beute haben. Du sollst die gesamte Beute behalten. Ich möchte nicht mal einen Schnürsenkel haben von dieser Beute. Alles kannst du haben. Du sollst nicht sagen, dass du mich reich gemacht hättest, König von Sodom. Ich wollte nur Familie befreien und deine Leute habe ich mitbefreit. Du kannst sie alles haben. Nichts davon will ich behalten. Das heißt, Abraham will keinen Besitz, aber im Rahmen dieser Situation wird uns gesagt, dass er den Zehnten von allem, was Abraham hat, diesem Priester gibt, diesem König von Salem, diesem Priester Gottes. Also schon Abraham war dieses Prinzip oder dieses Thema des Zehnten bekannt und er hat den Zehnten gegeben. Nächste Episode, wo das erwähnt ist, ist bei Jakob, 1. Mose Kapitel 28, als Jakob von seiner Familie weggeht, nachdem er seinen Vater betrogen hat, sein Bruder will ihm nach dem Leben trachten. Er geht in das Land seiner Familie, der Familie der Mutter. Und dort begegnet er Gott in der Nacht. Und dann heißt es in 1. Mose 28, Vers 22, er stellt einen Gedenkstein auf, um ihn daran zu erinnern, an diese Begegnung mit Gott. Und dann, und alles, was du mir geben wirst, werde ich treu verzehnten. Auch Jakob war das bekannt, dieses Prinzip oder dieser Vorgang des Zehntens, nämlich seinen Besitz zu verzehnten. Auch in 3. Mose wird das auch nochmal erwähnt. 3. Mose, letzten Kapitel. 3. Mose, Kapitel 27 und dort ab Vers 30. Und der ganze Zehnte des Landes, vom Samen des Landes, von der Frucht der Bäume, gehört dem Herrn. Es ist dem Herrn heilig. Und wir haben es jeweils in diesen Geschichten so mitgenommen. Aber erst jetzt für mich beim Lesen dieses Textes wurde mir nochmal deutlich, was die Bedeutung dieses Zehntens ist. Eigentlich ganz schlicht und ganz einfach und eigentlich auch selbstverständlich, weil wir sind an das Thema schon oft vorbeigekommen. Dann heißt es hier, damit du lernst, den Herrn, deinen Gott, alle Tage zu fürchten. Also warum verzehntet der Mensch? Damit er merkt, hey, das, was ich habe, das, was ich bin, das kommt nicht von mir, sondern letztendlich kommt es von Gott. Er ist der Schöpfer. Er hat es alles gemacht. Er hat mich gemacht. Er hat mir die Lebenskraft gegeben. Er hat mir das Gelingen gegeben. Er hat mir den Segen gegeben. Eigentlich kommt alles von Gott. Ein ganz schlichter, ein ganz einfacher Gedanke, der in diesem Prinzip des Zehntens steckt. Und der Mensch soll ja auch Freude damit haben und dann es eben zu diesem Ort bringen, den Gott erwählen wird, zu diesem Ort der Anbetung. Und dort soll er das dann geben und auch dann vor Ort auch Nutzen davon haben oder sich daran erfreuen. Vers 28, am Ende von 3 Jahren sollst du den ganzen Zehnten deines Ertrages von jenem Jahr aussondern und ihn in deinen Toren niederlegen. Und der Levit, denn er hat keinen Anteil noch Erbe mit dir, und der Fremde und die Waise und die Witwe, die in deinen Toren wohnen, sollen kommen und essen und sich sättigen. Damit der Herr, dein Gott, dich in allem Werk deiner Hand, das du tust, segnest. Das ist nochmal so ein zweiter Gedanken des Zehntes, den ich fantastisch finde. Das, was du hast, das teile mit anderen. Gib es anderen, gib es dem Leviten. Das sind diejenigen, die in Israel verstreut in verschiedenen Städten leben und den priesterlichen Dienst tun. Teile es mit ihnen, aber nicht nur mit ihnen, sondern mit den Fremden, mit den Waisen, mit den Witwen, mit denen, die nicht so viel haben wie du. Gib von dem, was du hast, auch anderen. Behalte es nicht nur für dich. Sei nicht gierig. Konzentriere dich nicht nur auf dich, sondern auch auf die, die ein Bedürfnis haben. Der Zehnte denkt daran, der ist dafür da, dass du weißt, Gott ist da. Aber der ist auch dafür da, dass du anderen Menschen hilfst, dass anderen Menschen durch ihn geholfen werden. 15,1. Am Ende von 7 Jahren sollst du einen Schuldenerlass halten. Das aber ist die Sache mit dem Schuldenerlass. Jeder Gläubiger soll das Darlehen seiner Hand, das er seinem Nächsten geliehen hat, erlassen. Er soll seinen Nächsten und seinen Bruder nicht drängen. Denn man hat für den Herrn einen Schuldenerlass ausgerufen. Den Ausländer magst du drängen, was du aber bei deinem Bruder hast, soll deine Hand erlassen, damit nur ja kein Armer unter dir ist. Also als ich das gelesen habe, ich konnte es gar nicht fassen. Wie, alle 7 Jahre sollen alle Schulden erlassen werden? Also das heißt, du sollst von deinem Bruder nicht einfordern, dass er dir die Schulden bezahlt. Ja, von einem Ausländer, der nicht zu deinem Volk gehört, den kannst du bitten, oder von ihm kannst du dir die Schulden wieder zurückholen. Aber von deinem Bruder, von dem in deinem Volk, sollst du nicht die Schulden einfordern. Alle 7 Jahre werden die Schulden erlassen mit der Begründung, damit kein Armer unter dir ist. Es ist unfassbar. Das Ziel war, dass es keinen armen Menschen im Volk Israel gibt. Das waren die Gesetze des Herrn für das Volk. Denn der Herr wird dich reichlich segnen in dem Land, das der Herr dein Gott dir als Erbteil gibt, es in Besitz zu nehmen, wenn du nur der Stimme des Herrn deines Gottes genau gehorchst. darauf zu achten, dieses ganze Gebot zu tun, das ich dir heute befehle. Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen, wie er zu dir geredet hat. Und du wirst vielen Nationen ausleihen, du aber wirst dir nichts leihen. Und du wirst über viele Nationen herrschen, aber über dich werden sie nicht herrschen. Das heißt, wenn du diesen Weg gehst, du brauchst keine Angst zu haben, dass du verarmen wirst. Wirst du nicht. Wenn du diesen Weg gehst, wirst du sogar vielen, noch vielen mehr verleihen. Aber du musst dir nichts ausleihen. Also es ist unglaublich. Es ist unglaublich, dieser Gedanke, dass man Schulden erlässt, sodass es eben keine Armut gibt. Oder dass niemand über lange Zeit in eine Armut gerät, aus der er nicht mehr herauskommt. Vers 7. Wenn es einen Armen bei dir geben wird, irgendeinen deiner Brüder, in einem deiner Tore, in deinem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt, dann sollst du dein Herz nicht verhärten und deine Hand vor deinem Bruder, dem Armen, nicht verschließen, sondern du sollst ihm deine Hand weit öffnen und ihm willig ausleihen, was für den Mangel ausreicht, den er hat. Hüte dich, dass in deinem Herzen nicht der boshafte Gedanke entsteht, das siebte Jahr, das Erlassjahr, ist nahe und dass dein Auge dann böse auf deinen Bruder, den Armen, sieht und du ihm nichts gibst. Also öffne dich, habe ein weites Herz. Ist unfassbar, ist eine riesige Herausforderung, dieser Text. Und selbst wenn du weißt, dass das Erlassjahr kommt, das heißt, wir sind jetzt im fünften oder im sechsten Jahr und die Zeit, dass er mir das Ganze zurückzahlt, die ist eigentlich relativ knapp und wahrscheinlich wird er mir das nicht zurückgeben, was ich ihm ausgeliehen habe, sagt hier Mose zu dem Volk, hüte dich, dass dieser Gedanke überhaupt in deinem Herzen entsteht. Geh diesen Weg. Gib ihm was, wenn er arm ist, selbst wenn du es nicht bekommst. Das Ziel, damit nur ja kein Armer unter dir ist. Das ist das Ziel. Es sollte keinen Armen geben. Sie merken das, wie erfasst ich von diesem Gedanken bin. Das ist einfach unglaublich, eine Gesellschaft, die so funktioniert. Das siebte Jahr, das Erlassjahr, ist nahe. Und dass dein Auge dann böse auf deinen Bruder blickt, das haben wir gerade gelesen. Er aber würde über dich zum Herrn schreien und Sünde wäre an dir. Willig sollst du ihm geben. Und dein Herz soll nicht böse sein, wenn du ihm gibst. Willig, freiwillig, mit offenem, mit weitem Herzen sollst du ihn geben. Unfassbar. Denn wegen dieser Sache wird der Herr, dein Gott, dich segnen in all deinem Tun und in allem Geschäft deiner Hand. Denn der Arme wird nicht aus dem Land verschwinden. Darum befehle ich dir, deinem Bruder, deinem Elenden und deinem Armen in deinem Land sollst du deine Hand weit öffnen. Freigebig, mit weitem Herzen, mit offener Hand. Wenn dein Bruder, ein Hebräer oder eine Hebräerin, sich dir verkauft, dann soll er dir 6 Jahre dienen und im siebten Jahr sollst du ihn von dir als Freien entlassen. Es kann ja dazu kommen, dass jemand so verschuldet ist, dass er sagt, ich bin so in Schulden, eigentlich gehöre ich dir. Und sagt, nach 7 Jahren sollst du ihn freilassen. Und wenn du ihn als Freien von dir entlässt, sollst du ihn nicht mit leeren Händen entlassen. Du sollst ihm reichlich aufladen von deinen Schafen und von deiner Tenne und von deiner Kelterkufe. Von allem, womit der Herr dein Gott dich gesegnet hat, sollst du ihm geben. Und du sollst daran denken, dass auch du im Land Ägypten Sklave warst und dass der Herr dein Gott dich erlöst hat, dich befreit hat. Und sie merken, warum ich am Anfang gesagt habe, dass es schönere Themen sind, einfachere Themen, weil hier so viel Gutes durchdringt. Wenn jemand so verschuldet war, dass er dir gehört hat, sozusagen als Sklave fast dir gehört hat, sich dir verkauft hat, einfach nichts mehr hatte, dann sollst du ihn im siebten Jahr frei entlassen und sollst noch ihm dazugeben, nimm dies und nimm das und nimm von jenem und denke daran, du bist doch auch mal Sklave gewesen, du bist auch einmal verkauft gewesen und du bist befreit worden, wie hat sich das angefühlt und du bist nicht mit leeren Händen da weggegangen, sondern du bist reich da weggegangen. Denk daran, Gott hat dich befreit, Gott hat dich erlöst, gib was zurück von dieser Erlösung. Und es soll geschehen, wenn er zu dir sagt, ich will nicht von dir weggehen, weil er dich und dein Haus liebt, weil es ihm bei dir gut geht, dann sollst du einen Pfriem nehmen und ihn durch sein Ohr in die Tür stechen und er wird für immer dein Sklave sein und auch deine Sklavin sollst du so behandeln. Es kann ja sogar sein, dass dieser Mensch sagt, ich will gar nicht weggehen, ich will einfach bei dir bleiben, ich will dir gehören, es ist so gut hier, okay, dann soll er bei dir sein. Aber ansonsten lass die Person frei. Es soll nicht schwer sein in deinen Augen, wenn du ihn als Freien von dir entlässt, denn das Doppelte des Lohnes eines Tagelöhnes hat er dir 6 Jahre lang erarbeitet. Und der Herr, dein Gott, wird dich segnen in allem, was du tust. Immer wieder kommt es so durch, hab keine Angst, denk nicht, dass das, was du dann tust, dass es dir zum Nachteil sein wird. Denn Gott wird dich segnen, wenn du diesen Weg gehst. Und ich kann mir so eine Gesellschaft gar nicht vorstellen. So, weiß nicht, ob es sowas gibt oder ob sie das damals umgesetzt haben. Aber das Ziel war, es soll keinen Armen unter dir geben. Das Ziel war, dass Menschen frei kommen. Dass jeder die Möglichkeit hat, nochmal neu anzufangen. Dass man sich nie so verschuldet, dass es keinen Neuanfang mehr geben kann. Und ich finde, dass hier eben Leben durchkommt. Erneut wieder dieses Thema, so wie wir es beim letzten Mal versucht haben, auch wenn der Text schwieriger war, da so durchzudringen. Es geht immer darum, dass Leben möglich wird. Und dass die Menschen, ob alleine, in der Familie oder in einer Gesellschaft, in einem Volk, die Möglichkeit haben, so zu leben, dass Leben gelingt. Und zwar möglichst für viele, möglichst für alle. Deswegen geht Mose mit ihnen Thema für Thema durch und er schützt sie und sagt, geht nicht einen Irrweg andere Götter, denn der führt zum Tod. Achtet darauf, dass die Toten keine Macht über euch mehr haben und euch einschränken in eurem Leben. Achtet darauf, was ihr esst. Geht besonnen mit Schulden und mit den Armen um. Und dann werdet ihr eine Gesellschaft haben, die funktioniert. Denn darum geht es. Das Volk wird in das Land Kanaan einziehen. Und die Frage ist ja erst überhaupt, schaffen sie diesen Einzug dieses Mal? Und die nächste Frage ist, schaffen sie es, eine Gesellschaft oder in einer Gesellschaft zu leben, die Leben möglich macht? In diesem Sinne werden wir an dieser Stelle beim nächsten Mal weiterlesen. Ich freue mich schon drauf. Ihnen alles Gute und Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal bei Glaubengeschichten.